Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ein herzliches Willkommen zu dieser besonderen Bibelstunde am 14. Mai. Zum einen ist heute Muttertag für all die, die ein leibliches Kind auf die Welt gebracht haben und für diejenigen, die geistliche Kinder haben, indem sie für jemanden beten, für jemanden vertrauen oder ihm einfach mittragen. Und dann ist heute der 75. Geburtstag am 14. Mai von unserem Volk Israel, vom Staat Israel. Und Gott hat sein Volk in 75 Jahren in aller Treue durch alle Herausforderungen geleitet und gelenkt und getragen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und dann noch etwas ganz anderes. Heute fehlt einer. Jemanden, den Sie gut kennen. Schwester Ita.
Er saß immer da vorne in der ersten Reihe. Herr Ernst Beisch. Das letzte Mal vor genau 4 Wochen, als Pfarrer Windrich Schäffbuch, ein guter Bekannter von ihm, die Bibelstunde hielt. Am vergangenen Montagnachmittag rief Jesus ihn heim zu sich in die Ewigkeit. Jetzt sieht er den, den er geliebt und dem er gedient hat. Am 8. Juni wäre sein 100. Geburtstag gewesen. Über Jahrzehnte besuchte Herr Beisch unsere Bibelstunde und auch den Mittwochkreis. Beim Verabschieden konnte er manchmal sagen, jetzt habe ich wieder was zum Denken. Immer machte sich Notizen und schrieb sie zu Hause ganz säuberlich in ein Büchle. Als früher seine Frau ihn nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr begleiten konnte, teilte er mit ihr seine Notizen aus der Bibelstunde. Und mit seiner Haushaltshilfe las er morgens, bevor sie an die Arbeit gehen sollte, erstmal eine Weile in der Bibel. Dann zog er im alten Zentrum Burghalde in Sindelfingen ein. Im vergangenen Jahr wurde ein Teil dieses Heims renoviert. Für manche Bewohner bedeutete das den Wechsel in das neue Altenzentrum Almendegger in Meichingen. Der Herr Beisch hatte die Wahl, innerhalb der Burghalde in ein anderes Zimmer zu ziehen, aber er entschied sich für Meichingen mit dem Argument, ich möchte die Atmosphäre in dem neuen Haus mitgestalten. Und das hat er getan. Er lud zum Beispiel seine Mitbewohner in den Gemeinschaftsraum ein, um mit ihnen die CD von unserer Bibelstunde zu hören. Und das mit 99 Jahren. Als wir vom Mittwochkreis ihn letztes Jahr zu seinem Geburtstag besuchten, zeigte er uns ein Gedicht, das eine Mitarbeiterin vom Heim über ihn geschrieben hatte. Ein Satz daraus blieb mir hängen. Er charakterisiert sein Leben treffend. 10-mal hat er die Bibel gelesen. Das ist der Grund für sein besonderes Wesen. Für viele, die ihn kannten, war er ein Zeugnis für seinen Herrn Jesus, den er jetzt sehen darf. Wir als Schwesternschaft haben ihm für seine jahrzehntelange treue Verbundenheit viel zu danken. Und unsere herzliche Anteilnahme gehört seinen Söhnen mit ihren Familien. Die Beerdigung wird am Mittwoch, 17. Mai um 14 Uhr auf dem Burghaldenfriedhof in Sindelfingen sein.
Vielen Dank, Schwester Ida. Ja, jetzt ist der Herr Beisch daheim, wirklich daheim bei Jesus. Und ich vermute, dass er gar nicht mehr zurück möchte, dass es ihm sehr, sehr gut geht. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass man einfach auch traurig ist und eine große Lücke entstanden ist. Und auch da ist Jesus unser Trost und unser Helfer. Herr Beisch ist angekommen und keine Ahnung, ob Sie angekommen sind hier heute Mittag. Unsere Runde ist heute relativ klein. Am liebsten würde ich sagen, wir rutschen zusammen, aber wir können ja auch so ins Gespräch kommen. Und vielleicht aber sind Sie ja heute glücklich, weil Sie einfach beschenkt worden sind als Mutter, als Großmutter. Vielleicht sind Sie aber auch unruhig und deswegen noch nicht wirklich angekommen oder vielleicht auch im Mai noch gar nicht angekommen. Ich möchte beten. Lieber Herr, und wir danken dir, dass du unser Schicksal souverän in deinen Händen hältst. Wir möchten dir danken für unseren Herrn Ernst Beisch, für sein Leben, für sein Lebenszeugnis und dass er an der Quelle gelebt hat und so für viele zu einer Einladung zu dir hin wurde. Danke, dass du jetzt bei seiner Familie bist, beim Abschied nehmen. Tröste du und trage du durch diese Zeit der Trauer. Und wir danken dir, dass heute auch der 75. Geburtstag vom Staat Israel ist, von deinem Volk. Segne du heute auch alle Feierlichkeiten und gib du deinen Schutz. Vielen Dank für dein Volk und vielen Dank, dass wir Anteil haben dürfen. Und du weißt jetzt auch, wie jeder von uns hier ist. Danke, dass es gerade so sein darf, wie es ist. Du möchtest uns abholen, da wo wir sind, und beschenken. Komm du und begegne uns an diesem Nachmittag. Vielen Dank, dass wir mit dir und deinem Reden und deiner Gegenwart rechnen dürfen. Amen. Ich habe das Thema für heute so genannt: Josef, ein Fruchtbaum an der Quelle, auch in Dürrezeiten, sein Lebensgeheimnis. In den letzten Wochen, da habe ich mich immer wieder mit Josef aus dem Alten Testament beschäftigt und ich hatte vor einiger Zeit ein Rallye-Heft in der Hand. Da hatten wir ganz viele Geschichten von Josef in der Rallye-Stunde gemalt. Das ist schon sehr lange her und viele Male habe ich seitdem die Josefs-Geschichte gelesen. Als ich mich in den letzten Wochen wieder mit Josef beschäftigt habe, ist mir vieles neu wichtig geworden. Unter anderem auch zwei Wirklichkeiten, die ich jetzt vorausschicken möchte. Die erste Wirklichkeit: Es sind sehr armselige Anfänge, mit denen das Gottesvolk beginnt. In was für verworrene Verhältnisse ist Josef hineingeboren? Letztendlich war es damals schon nichts anderes als eine richtig zusammengewürfelte Patchwork-Familie. Sein Vater Jakob hatte von 4 Frauen Kinder, von der Rahel, der Lea und den Mägden Bilha und Zilpa. Jakob hatte 12 Söhne und eine Tochter, also schon recht viele. Der Josef war über viele Jahre, bis Benjamin geboren wurde, der jüngste Sohn Jakobs, der Sohn von Rahel. Rahel war die Frau, die Jakob eigentlich gewollt hatte und sehr liebte, bevor er durch die List seines Schwiegervaters mit der ungeliebten Schwester Lea verheiratet wurde. Das wäre eine eigene Geschichte. Aber wir merken darin schon, Josef wuchs in einer Familie unglaublicher zwischenmenschlicher Konflikte und Spannungen auf. Auch wenn sein Urgroßvater Abraham war und sein Großvater Isaak. Die Anfänge, des Gottesvolkes waren wirklich armselig, so hat es Dr. Meyer formuliert. Und vielleicht empfinden wir den Ort, an dem wir leben, zu Hause sind oder arbeiten, manchmal auch irgendwie als armselig. Vielleicht ist eine Mutter hier, eine Großmutter, die kämpft für den Zusammenhalt der Familie. Vielleicht ist es einfach manchmal arm bei uns. Dann gilt aber auch noch eine zweite Wirklichkeit, die genauso real ist. Die zweite Wirklichkeit: in aller Verworrenheit hat Gott die Fäden in der Hand und die lässt er nicht aus der Hand. Gott hält die Führung wie einen roten Faden verborgen in der Hand, in unseren Familien, in unserer Gemeinschaft, in unserem Leben. Auch bei Josef war es so. Er konnte lange Zeit von einem roten Faden Gottes zunächst einmal gar nichts sehen. In 1. Mose 37, Vers 2 heißt es: und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Und dann geht es in fast jedem Kapitel vor allem um Josef. Doch stellen Sie sich vor, kein einziges Mal wird in diesen Kapiteln irgendetwas gesagt von einer direkten Begegnung zwischen Gott und Josef, wie wir es in den Kapiteln zuvor von Abraham, Isaak und Jakob lesen können. Und da merken wir schon, Gott geht mit Josef andere Wege. Er hat seine eigene Geschichte mit Josef, nicht kopierbar. Keine direkte Zusage der Ermutigung, kein Trost steht in der Bibel für Josef direkt von Gott, obwohl er so viele Zeiten des Leidens erleben musste. Und ich habe mir ziemlich lang überlegt, wie ist das möglich? Was hat ihn durchgetragen und was war sein Geheimnis, sein Lebensgeheimnis? Wie konnte er die schlimmen Jahre seines Lebens mit langen Strecken von Dürren durchstehen, ohne erstarrt zu sein von Schmerz, Verletzung, Verbitterung und Härte? Denn das ist ja oft dann der normale Gang. Und was kann uns immer wieder in den Herausforderungen helfen? Das habe ich in den letzten, am Anfang des Jahres in den, im Gebet bewegt, manche Wochen. Und dann fuhr ich im Auto und als ich darüber wieder betete, war es mir plötzlich, als ob Jesus mir eine Hilfestellung schenkt. Und diese Hilfestellung, die führt uns zum Sterbebett von Jakob, seinem Vater. Sie führt uns zu 1. Mose 49. Da ruft Jakob seine 12 Söhne an sein Sterbebett. Und er gibt ihnen eine prophetische Schau von der Gegenwart, von dem, was schon ist, und von der Zukunft. Von der Zukunft der 12 Söhne und der 12 Stämme, aus denen, die aus ihnen hervorgehen sollten. Und ich lese uns jetzt, was Jakob zu Josef sagte. Und tue das mit einer Übersetzung, wie ich es in der Wuppertaler Studienbibel fand. Ich lese die Verse 22 bis 26. Ein Sohn des Fruchtbaums ist Josef, ein Sohn des Fruchtbaums an der Quelle. Seine Zweige steigen auf an der Mauer. Da machten sie es ihm bitter und schossen. Es befeindeten ihn die Leute mit Pfeilen. Aber sein Bogen blieb in Kraft. Und es kräftigten sich die Armmuskeln für seine Hände. Dies ging von den Händen des starken Jakobs aus, von dem Hirten, dem Stein Israels, von Gott deines Vaters. Er wird dir helfen, von Schaddai. Er segne dich mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Urflut, die drunter lagert, mit Segnungen von Brüsten und Mutterschoß. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen der uralten Berge. Die Lust der ewigen Hügel, sie mögen kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel dessen, der unter seinen Brüdern herausragt. Vielleicht haben Sie es gemerkt, ich habe es schon vorher angedeutet, auf der einen Seite spricht Jakob bei seinen letzten Worten von dem, was Josef bereits ist und was er bereits hat. Du bist ein Fruchtbaum an der Quelle. Er stellt ihm gewissermaßen ein Lebenszeugnis aus. Und auf der anderen Seite, im zweiten Teil, geht es dann auch noch um Segensverheißungen für die Zukunft. Der Gott deines Vaters wird dir helfen. Wie gesagt, die Frage war mir und die wird uns jetzt auch leiten, wenn wir diese Verse aus 1. Mose 49 anschauen. Was war Josefs Geheimnis, um durch die Dürrezeiten hindurchzukommen? Und zu diesen Versen ist ein Bild entstanden. Sie haben das am Eingang gekriegt und ich möchte uns jetzt einfach mal einladen, uns das Bild kurz anzuschauen. Und ich möchte Sie fragen, was Sie auf dem Bild sehen. Vielleicht jetzt noch nicht den Text lesen, weil da steht nämlich nachher alles. Der rote Baum, der Fruchtbaum. Sterne. Hast du auch schon gezählt, Schwester Ida, wie viel? 11. Einer leuchtet nicht ganz so, aber es sind definitiv 11. Der Mond, genau. Ja, der große Mensch im Vordergrund. Die Garben. Sonst noch was? Ja, da ist ein Brunnen, da ist es ein bisschen aufgemacht, dass man sieht, was drinnen ist. Irene, hast du eine Idee, was man da drin sehen könnte? Sonst lassen wir es mal offen, das sieht man vielleicht nachher besser. Mhm. Ein Kreuz ist auch da, wir gucken mal nachher, ob wir das gleiche Kreuz sehen. Danke. Da ist noch ein gespannter Bogen, ganz genau. Das schauen wir uns nachher. Mhm. Aber Sie haben das richtig gesagt, da kommen wir nachher noch drauf. Ich war nur überrascht, dass Sie das so gleich gemerkt haben. Also, wir werden jetzt einfach die einzelnen Teile anschauen vom Bild. Übrigens ist da auch noch eine Quelle, ein Bach oder ein Gewässer, was man da unten angedeutet sieht. Ein erster Punkt, Josef, ein Tiefwurzler, dem es glückt an der Quelle. In Vers 22 haben wir gelesen, ein Sohn des Fruchtbaums ist Josef. Ein Sohn des Fruchtbaums an der Quelle. Der Jakob vergleicht also auf dem Sterbebett seinen Sohn mit einem Fruchtbaum an der Quelle. Was ist das für ein wunderschönes und wohltuendes Bild für menschliche Identität? In der Gegend zwischen Syrien und Palästina, in dem die Väter von Josef wohnten, waren Fruchtbäume ganz selten. Da brauchte es eine Oase dazu. Und wenn eine Oase war und wenn da Fruchtbäume war, dann waren sie üppig und sind von Weitem aufgefallen. Und die Zweige, die haben richtig über die Mauern rausgeragt. Und ich dachte so, dieses Du bist ein Fruchtbaum, das ist ja eine wunderbare Zusage. Und auch jedem von uns will es Jesus schenken, dass wir ein Fruchtbaum werden und sind an seiner Oasenquelle. Immer mehr werden auch für die Welt, die durstet. Josef lebt an einer lebensspendenden Quelle. Die Quelle, wie gesagt, die ist unten angedeutet. Was ist das für eine Quelle? Ich habe aus 1. Mose 39, Vers 2 entnommen, da steht, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Ein Lebensgeheimnis, das ich bei Josef also entdeckt habe, Josef lebt seinen Alltag an der Quelle. Seine Quelle ist die Beziehung zu seinem Gott und Herrn. Aus der Beziehung mit Gott lernt er alles zu beziehen, was er braucht, für seine Herausforderungen, für seine Lebensfragen und mitten in seinen tiefen Lebenskrisen. Aus der Beziehung mit Gott erlebt er Gelingen und Glücken in allen seinen Aufgaben. Ich lese uns nochmal 1. Mose 39, Vers 2. Und der Herr war mit Josef. Der Herr war seine Quelle, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Aus der Beziehung mit Gott erlebt er Gelingen und Glücken in allen seinen Aufgaben. Aber es gibt ja noch mehr als unsere Aufgaben. Aus dem Gesamtlebenszeugnis von Josef schließe ich, Josef selbst erlebte in Gott ein inneres Glück. Phasenweise war das ein sehr stilles Glück. Wenn wir ans Gefängnis denken, auch in Zeiten des Unglücks. Aber er erlebte ein inneres Glück an der Quelle. Glücklich, das hat mich an Psalm 1 erinnert und ich finde, das passt auch zu Josef. In Psalm 1, Vers 1 bis 3 steht, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, sind wir wieder beim Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Es glückt. Also ich finde eine erstaunliche Parallele. Was für ein Glück ist das, habe ich mir überlegt. Zum Beispiel ist es Glück, wenn Gott zu uns so ganz persönlich in eine Situation hineinredet. Und das können wir täglich einüben, wenn wir betend, horchend, wartend, empfangend über dem offenen Wort Gottes nachsinnen und warten, bis er redet, uns eine Lösung schafft, vielleicht Erlösung schafft. Der Josef, der hat aus der Quelle gelebt. Und erstaunlich ist, im ersten Buch Mose hatte er noch keine Bibel, aber er hatte die Geschichten seines Großvaters und seines Urgroßvaters im Herzen, die man ihm erzählt hat und die er bewegt hat. So, mit dem, was er von Gott wusste und selber erlebte, wurde er zu einem Tiefwurzler. Gerade auch in den Dürrezeiten. In den Dürrezeiten müssen die Wurzeln tief gehen, sonst vertrocknet man. Der Josef hat es gelebt. Bei Gott lernte er, seinen Durst zu stillen, in allem bedürftig sein und in allem abhängig sein. Zweiter Punkt. Josef ein Fruchtbringer, der vertraut an der Quelle. Wir hatten gelesen, ein Josef ist ein Fruchtbaum und ein Baum, der Frucht bringt. Zunächst mal, Frucht bringen und Dürrezeiten widersprechen sich ja total. Ich möchte kurz bei diesen Dürrezeiten stehen bleiben. Welche Dürrezeiten kennen wir denn aus Josefs Leben? Vielleicht fallen Ihnen da einfach ein paar Begebenheiten ein. Einfach als Stichworte. Also im Brunnen, in den Brunnen geworfen wurde, als er verkauft wurde, in die Sklaverei nach Ägypten, als er ins Gefängnis kam. Und dann gibt es nochmals eine ganz, ganz üble Geschichte. Bitte? Die Verleumdung, die Anschuldigung von Potiphars Frau, er hätte sie vergewaltigt oder das wollen. Also sie merken unglaublich viel in diesem jungen Leben. Seine Brüder hassten ihn unter anderem, weil der Vater seine besondere Vaterliebe zu ihm mit einem auffallenden Gewand unterstrich, was nicht gerade geschickt war. Die Brüder warfen ihn im Neid und im Hass in die Zisterne und verkauften ihn als Sklaven. Ich lese uns zwei Stellen, die nicht im ersten Buch Mose stehen, sondern wo ganz anders in der Bibel. Und es zeigt auch das Gewicht, das der Josef in der ganzen Bibel hat. Zunächst mal Apostelgeschichte 7, Vers 9. Da steht, die Brüder beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Später lese ich dann mehr dazu. Und im Psalm 105 steht, Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwängten seine Füße in Eisen kam sein Hals. Wahnsinn, wie viel Leiden und Schmerz macht dieser junge Mann durch. Im Lebensalter von 17 bis 30 Jahren in Sklaverei und in Fremde, weit weg von daheim, von seinem Vater. Und jetzt kommt das Wunder. Trotz all dem bitter Zugefügten, dem erfahrenen Bösen und den schmerzhaften Umständen bekam der Josef keine bitteren Lebenswurzeln. Warum? Seine Beziehung zu Gott war bestimmt vom Vertrauen und sich im Vertrauen üben, immer wieder neu. Gott schenkte ihm das Vertrauen können in der Gemeinschaft mit ihm. Und ich möchte uns da gerne noch eine zweite Stelle vorlesen, die auch vom Wasser spricht. Psalm 1 war eine Stelle und jetzt Jeremia 17, Vers 7 und 8. Und die hat mich einfach auch sehr an Josef erinnert. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Es kommt wieder vom Baum. Der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Früchte zu bringen. Also hier ist ein Zusammenhang zwischen Vertrauen und Früchte bringen. Vertrauen. Das Vertrauen ist dem Josef sicherlich nicht in den Schoß gefallen. Wenn wir jetzt allein diese kleinen Splitter gerade gesammelt haben, was sein Leben ausgemacht hat, da gehörte unzählig oft dazu, sich wieder neu zum Vertrauen durchzuringen, aufzustehen und seinem Herrn Vertrauen zu schenken, ganz bewusst, allem Widerschein zum Trotz. Und das führt mich zu einem weiteren Lebensgeheimnis von Josef. Er vertraut Gott seinem Wort, seinen Verheißungen über seinem Leben und das mehr als den Umständen. Er vertraut dem Vermächtnis der Verheißungen, die Gott ihm als 17-Jähriger gab. Und jetzt wollte ich mal fragen, hat jemand eine Idee, was für eine Verheißung der Josef mit 17 Jahren bekam? Was das für ein Vermächtnis war? Sie finden das sogar auf dem Bild. Da müssen Sie vielleicht ein bisschen nach oben links gucken und nach rechts. Die Träume, genau. Das sind doch die, genau. Ich lese Ihnen mal vor 1. Mose 37, 5 folgende. Da steht, und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir bänden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen. Aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Das ist Vers 6. Und in Vers 9 lesen wir, und er hatte einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt, siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Also können wir eins weitermachen gleich. Das sind die 11 Sterne und der Mond. Und dann ist da auch noch die Sonne auf dem Bild. Der Mond und die Sonne, die stehen für seine Eltern. Dr. Volgettle sagt zu diesen Träumen, Josef ist sich von Anfang an gewiss als 17-Jähriger, alle diese Träume kommen von Gott. Es ist kein Zufall. Es sind die Verheißungen, die er über sein Leben stellt, die Gott über sein Leben stellt. Josef hält an den Verheißungen unbeirrt fest, auch in den schlimmsten Zeiten, als er überhaupt nichts sieht, dass sich da irgendetwas erfüllen könnte. Er verlässt sich unbeirrt auf Gott und seine Zusagen. Das ist Leben an der Quelle. Und ich dachte, Gott hat auch jedem von uns und mir Verheißungen geschenkt in der Bibel und vielleicht so ganz persönlich. Und die Frage ist, bestimmen uns seine Verheißungen immer noch oder immer wieder neu. Ich merke bei mir, dass ich mich immer wieder neu dazu durchringen muss. Eins steht fest, es macht einen großen Unterschied, ob wir den Verheißungen Vertrauen schenken, mehr Vertrauen schenken, oder ob wir den Umständen mehr Vertrauen schenken. Jesus möchte in uns helfen, zu vertrauen. Er möchte uns helfen zum Vertrauensakt immer und immer wieder neu. Er schenkt das Vertrauen und wir sind beteiligt durch den Vertrauensakt, durch den Schritt, durch das Vertrauen wollen. Das ist unser Beitrag. Und wo wir uns im Vertrauen einüben, verändert diese Haltung uns allmählich in das Bild Jesu und macht uns zu einem Fruchtbaum in allem Hinfallen und Aufstehen. Das bleibt bis zum Schluss, das Hinfallen und Aufstehen. Josef war ein Fruchtbaum. Die nächste Frage an uns ist, habe ich mir überlegt, das war die Frage zuerst mal an mich, aber ich würde sie jetzt gern auch fragen, was sind denn das für Früchte, für geistliche Früchte, die in seinem Leben heranwachsen? Was denken Sie, wenn man jetzt mal so sein ganzes Lebenszeugnis nimmt, von Anfang bis zum Ende? Vertrauen? Geduld? Treue? Vergebung? Barmherzigkeit, Demut, Standhaftigkeit, Demut, Festhalten an Gottes Zusagen. Wir merken, sein Charakter wurde durch 20 Jahre hindurch, in denen er getrennt war von seinen Brüdern, verändert. Er ist drunter geblieben unter der Hand Gottes. Und das war der Grund, dieses Ausharren, das in ihm Geduld gewachsen ist. Und in dieser Zeit ist Bewährung gewachsen in allen Herausforderungen. Sein verletztes Herz hielt er Gott hin, damit er es heilt. Und so wurde in seinem Herz aus diesem Verletztsein Liebe, Vergebungsbereitschaft, anstatt vergelten wollen, konnte er 20 Jahre später seinen Brüdern vergeben. Wie gesagt, das war ein langer Prozess. Das war nicht wie bei der Herdplatte, wo man schon was rumdreht. Und so ist es auch bei uns. Gott hat mit jedem von uns Prozesse, aber er hat den roten Faden darin. Nicht automatisch, aber in der engen Abhängigkeit an der göttlichen Quelle. Paulus fasst es im Neuen Testament so zusammen. In Römer 5, Vers 3 und 4 steht: Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnisse Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Lauter geistliche Früchte. Gott wirkte in Josef Charakterfrüchte, durch die er später zum Retter in der damaligen Hungersnot wurde. Wir haben heute mehr als zur Zeit Josefs. Wir haben Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und wer ein Kind Gottes ist, darf wissen, er lebt in uns. In seinem Tod für uns am Kreuz und in seiner Auferstehung ist eine Gotteskraft, die uns helfen kann, zum Vergeben und um Vergebung zu bitten. Josef sagte später zu seinen Brüdern, wirklich viel später, 20 Jahre später: Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um Leben zu erhalten. Das steht in 1. Mose 50, Vers 20. Bis dahin war es allerdings noch ein weiter Weg. Trotzdem, wir halten fest, Josefs Bekenntnis ist, Gott macht es gut. Und wir singen jetzt von dem Lied von Schwester Helga Winkel, Gott macht es gut. Wir kommen zum dritten Punkt. Josef, ein Beschützter von Gott behütet. Ich lese nochmal Vers 22. Ein Sohn des Fruchtbaums ist Josef, ein Sohn des Fruchtbaums an der Quelle. Seine Zweige steigen auf an der Mauer. Vers 23, da machten sie es ihm bitter und schossen. Es befeindeten ihn die Leute mit Pfeilen. Wir sehen auf dem Bild, dass Josefs Zweige an der Mauer aufsteigen. Das heißt zunächst, er ist herangewachsen als junger Mann angesichts von Mauern. Da waren Mauern von krasser Einengung, Einschnürung, schmerzhafte Begrenztheit. Auf dem Bild, das jetzt gleich kommt, da sehen wir, wie die Brüder auf links wie Schützen ihn bekämpfen. Sie haben da einen Bogen in der Hand. Es steht nicht in der Bibel, aber es steht in der Bibel, dass sie auf ihn schossen. Und deswegen also angedeutet mit dem Bogen, mit dem Pfeil und Bogen. Josef wird zur Zielscheibe des Hasses seiner Brüder. Sie erbittern ihn, sie machen ihn bitter. Sie feinden ihn an und dann werfen sie ihn in die Zisterne. Das ist das nächste Bild. Dort liegt er, verlassen, ausgezogen, blutend. Enge, stinkende, modernde Mauern um ihn herum. Seine Seele ist voller Angst. Wir können später lesen, dass die Brüder zueinander sagen, in 1. Mose 42 steht es, Vers 21, seine Seele war voller Angst, er flehte um Hilfe, aber seine Hilfeschreie gingen ins Leere. Also der Josef, der lag da drin und hat bitterlich gefleht, helft mir doch. Josef wird es in seinem Leben bitter gemacht durch lieblose, böse Worte, die zu Taten werden. Im Psalm 64 steht, giftige Worte zielen wie Pfeile. Alle, die auf Josef abgeschossenen Pfeile sind, Attacken. Sie sollen ihn zu Fall bringen, aber es gelingt ihnen nicht. Warum? Weil ein Stärkerer mit Josef ist, der ihn schützt. Gott selbst. Also in dem Bild, es ist nicht ein Mensch, sondern das soll Gott sein. Einfach ein Versuch, wir können ja Gott nie darstellen, aber auf jeden Fall geht es hier um Gott. Vers 24, Vers 25 steht, aber sein Bogen blieb in Kraft und es kräftigten sich die Armmuskeln für seine Hände. Finde ich wunderschön, das Bild. Und dann kommt's, dies ging von den Händen des starken Jakobs aus, von dem Hirten, von dem Stein Israels, vom Gott seines Vaters, vom Schaddai, vom El Shaddai. Und jetzt schauen wir uns ein Bild an, da sehen sich nochmals in Weiß den Bogen und den Pfeil. Der Josef, der streitet nicht für seine Angelegenheiten, so entnehme ich es dem Vers 24 und 25, sondern Gott streitet für ihn. Das wird durch den großen Bogen und Pfeil im Bild deutlich. Josefs Bogen wird angedeutet durch den ausladenden Zweig des Fruchtbaums. Also das kommt ja vom Fruchtbaum. Jedoch nicht der Josef führt den Pfeil des Bogens. Der Pfeil, der ist hier gebogen, geht von Gott aus, von seinem Schutzherrn. Nicht er, sondern Gott in ihm widersteht und gibt ihm Widerstandskraft in allem Ringen und Kämpfen. Und hier ist der Grund, dass Josef, der äußerlich zum Opfer gemacht wurde, innerlich sich nicht zum Opfer gemacht hat. Beschützt von seinem Gott bleibt er lebendig, gelenkig und handlungsfähig. Und da habe ich an ein weiteres Lebensgeheimnis von Josef gedacht. Josef streitet nicht für seine Angelegenheiten, sondern überlässt sie seinem Schutzherrn. Und vielleicht haben Sie es im Bild entdeckt, und es kam ja auch vorher schon, die Spannschnur vom Bogen und der Pfeil, die bilden tatsächlich zusammen ein Kreuz, das haben Sie vorher auch schon gesagt. Und für mich heißt das, es ist so ein verstecktes Kreuz in dem Bild, in unserem Ringen und Kämpfen dürfen wir Jesus unsere Anliegen anvertrauen. Wir erleben Sieg im gekreuzigten und auferstandenen Herrn, dem Hirten unserer Seelen, wenn wir es ihm anbefehlen. Wieder zurück zu unserem Bibeltext. In Vers 25, da sind uns fünf Namen genannt. Fünf Namen, mit denen Jakob spricht zu seinem Sohn Josef. Und wir sind immer noch in der Gegenwart. Ich gehe davon aus, dass der Josef Gott auch so erlebt hat. In den verschiedenen Wesensarten, die Gott hat. Josef lernt Gott in seinem Wesen kennen und lieben und gibt ihm mit seinem ganzen Leben die Ehre. Und dazu sind auch wir eingeladen, Gott immer mehr mit seinen Wesensarten zu entdecken und ihm dafür den Dank zu geben und die Anbetung. Und diese fünf Namen möchte ich gern jetzt mit Ihnen anschauen. Für mich ist es ein Höhepunkt auch in dieser Geschichte. Ich lese uns nochmal Vers 24 und 25. Aber sein Bogen blieb in Kraft und es kräftigten sich die Armmuskeln für seine Hände. Dies ging von den Händen des starken Israels aus, von dem Hirten, dem Stein oder Fels, heißt es in anderer Übersetzung, Israels, vom Gott deines Vaters, vom El Shaddai, fünf Namen für Gott. Da heißt es, der starke Jakobs. Es war auch der starke Josefs. Ein Lebensgeheimnis von Josef ist, dass er in Gott seine Stärke findet. Gott ist der Stärkende in seinem Leben. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Durch die Quelle. Die Quelle für seine Kraft ist Gott. Und auch uns möchte es Jesus schenken, dass wir heute als von ihm Gestärkte rausgehen. Nicht durch Fitnesstraining, sondern weil das Wort Gottes uns eine Kraft schenken kann, die wirklich uns von innen heraus verändert. Ein zweiter Name, der Hirte Israels. Das Lebensgeheimnis von Josef ist, dass Gott sein Hirte ist und sein darf. Dass er sich weiden lässt von Gott, auch im dürren Weideland. Und auch wir sind eingeladen, heute wieder in unseren Alltag morgen zu gehen, in der Gewissheit, wir haben einen Hirten, der uns weiden möchte. Und vielleicht ist jemand unter uns, der das noch gar nicht sagen kann, dass Gott sein Hirte ist, der noch gar nicht sagen kann, dass er ein Kind Gottes ist, dann kann er heute noch ganz unspektakulär sein Leben in Gottes Hand legen. Ich werde da auch im Gebet nachher drum beten. Ein dritter Name, der Fels Israels. Sie sehen auf dem Bild einen Fels angedeutet. Der Herr ist Josefs Felsboden. Der Herr gibt ihm Stand und Sicherheit. Und auch uns möchte Jesus Stand und Sicherheit geben, wenn wir den Eindruck haben, dass der Boden wankt. Jesus ist unser Fels. Der vierte Name, der Gott deines Vaters. Da bin ich besonders dran stehen geblieben, weil das mir jetzt nicht gleich erschlossen hat. Ich habe aber in der Auslegung von Herrn Bräumer gelesen, dass Gott hat mit Abraham, Isaak und Jakob auf seine Art geredet. Und mit Josef redet er auf eine ganz andere Art. Alle haben den gleichen Gott. Es ist der Gott deines Vaters. Und ein fünfter Name, es ist der El Shaddai. Dieser Name, der braucht erstmal eine Übersetzung, der erschließt sich jetzt nicht übers Deutsche. Übersetzt heißt es, ich bin der Genug für dich, der Genügende. Ich bin genug und gebe dir genug. Ich bestimme das Maß und setze die Grenze. Und innerhalb der Grenzen, die ich Gott setze, ist genug da für dich. Das bedeutet der Name El Shaddai. Gott ist und gibt genug. Und das ist für Josef ein Vertrauensentschluss, immer wieder neu. Da muss er sich durchringen. Das fällt ihm nicht vom Himmel. Und vielleicht ist es auch bei uns immer wieder dran, dass wir uns durchringen müssen. Aber es lohnt sich, der Entschluss, Gott mehr zu vertrauen als den Umständen. Zu vertrauen, dass er unser El Shaddai ist. Es ist ein Entschluss, den Gott segnet. Und bevor wir dann gleich noch zum letzten Punkt kommen, möchte ich jetzt, dass wir das Lied singen, El Shaddai, und einfach auch Gott die Ehre geben mit diesem Namen. Das Vertrauen hat sich gelohnt bei Josef. Die Dürrezeit war begrenzt, sie hatte eine Grenze. Und jetzt lese ich uns nochmals aus den zwei Stellen von vorher, Psalm 105. Sie zwängten seine Füße in Fesseln, Eisen kam sein Hals, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bestätigte. Das Wort des Herrn, das sind unter anderem die Träume. Er sandte einen König und ließ ihn los, einen Herrscher über Völker und befreite ihn. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über all seinen Besitz. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 9 und 10, da haben wir gelesen, dass er verkauft wurde. Und dann heißt es, der Herr errettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Er setzte ihn als Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus. Josef wurde gerettet und er wurde zu einem Retter in der Hungersnot. Sein Vertrauen in der Dürrezeit hat sich gelohnt. Und wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Der Josef wurde gesegnet vom El Shaddai. Josef, der Gesegnete des Herrn. Der Shaddai segne dich mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Urflut, die darunter lagert, mit Segnungen von Brüsten und Mutterschoß. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen der uralten Berge. die Lust der ewigen Hügel. Sie mögen kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel dessen, der unter seinen Brüdern herausragt. Der El Shaddai wird Josef weiterhin segnen. Er hat ihn schon im Rückblick sehr gesegnet und er wird ihn weiter segnen. Und dass der Segen in Josefs Leben bis dahin schon sehr groß war, sehen wir auch daran, dass viele Parallelen von Jesus und Josef da sind. Vieles im Leben von Josef weist schon auf Jesus hin. Steffen Kern sagt, Josefs Leidenszeit und seine Erhöhung und wie er darin in der Gemeinschaft mit Gott umgeht, ist ein starker Hinweis auf Jesus. Und das bereits im 45. Kapitel des ersten Buchs Mose. Das hat mich schon sehr bewegt. Josef wuchs an der Quelle zu dem, was er wurde. Ein Mensch, Jesus ähnlich. Und das führt uns noch zum letzten Lebensgeheimnis. Er ist ein gesegnetes Herrn, ähnlich dem Herrn, weil er an und aus der Quelle lebt. Seine Quelle ist Gott, der Starke Jakobs, der Hirte, der Fels, der Gott seiner Väter, der El Shaddai. Heute ist Muttertag und dieser Segen Gottes gilt allen Müttern, auch allen geistlichen Müttern und Großmüttern und auch den Vätern. Für alle, die für ihre Söhne und Töchter beten und da sind. Der El Shaddai, der segne alle Mütter, Großmütter. Er segne uns alle. Der El Shaddai, dem wir vertrauen dürfen, dass er uns genug schenkt in allen Grenzen. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir danken dir für die mutmachende Lebensgeschichte von Josef. Sein Geheimnis war, dass er den Kontakt mit der Quelle nicht unterbrochen hat. Du hast ihm aus der göttlichen Quelle das geschenkt, was er gebraucht hat, zum Leben und Überleben in den Dürrezeiten. Du hast ihm Vertrauen geschenkt, du hast es ihm glücken lassen und er durfte auch inneres Glück erleben. Und er hat dich erlebt als Fels, als Hirten, als den Gott seiner Väter, als El Shaddai, als seinen Schutzherrn. Und vielen Dank, Herr, dass du das uns auch schenken möchtest, dass wir dich immer mehr kennenlernen als den Gott, der du bist. Und du bist unser Hirte. Und vielleicht ist unter uns jemand, der das noch gar nicht sagen kann und aber auch gerne ein Kind Gottes sein möchte. Und wir bitten dich darum, zieh du in unser Herz, sei du unser Herr, vergib, was dir nicht gefallen hat. Und wir möchten gerne deine Kinder sein für Zeit und Ewigkeit und auch einmal dort ankommen, wo jetzt der Herr bei uns ist. Wir danken dir, dass du da bist und dass wir mit dir rechnen dürfen, ganz praktisch, heute und in der neuen Woche. Amen. Ja, zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die schöne Musik. Diesmal zu zweit hat mich sehr gefreut und auch für alle Hilfe an der Technik und alle Hilfe auch im Hintergrund. Und dann möchte ich sagen, auf dem Blatt, das Sie vielleicht noch gar nicht jetzt gesehen haben, das stimmt die Adresse am Anfang nicht, das habe ich falsch geschrieben. Das ist nicht 1. Mose 29, sondern wie Sie es vielleicht jetzt auch mitgekriegt haben, es geht um 1. Mose 49. Dann noch ein paar Abkündigungen. Sonntag. Bis zum Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.